Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, herzlich willkommen. Mehr Schutz für Haie, aber nicht so viel wie erwünscht für Flusspferde. Wir ziehen eine Bilanz der Konferenz in Panama zum Washingtoner CITES-Abkommen, das den grenzüberschreitenden Handel mit bedrohten Arten regelt oder auch in manchen Fällen schlicht verbietet. Dazu auch Stimmen aus Südafrika, wo die Ergebnisse für Freude und Enttäuschung zugleich sorgen. Wir machen einen kleinen Ausflug in Katars grüne Mangrovenwälder jenseits der Wüste der Fußball-Weltmeisterschaft. Die Berliner Genossenschaftssiedlung Eichkamp baut um und heizt künftig gemeinsam, und zwar ökologisch. Und im Verbrauchertipp erfahren Sie, dass sich Hörgeräteversicherungen meist nicht lohnen. Illegaler oder schlecht regulierter Raubbau sowie der Handel und Schmuggel mit begehrten Trophäen und Arten ist der zweitgrößte Treiber für den beispiellosen Verlust an Biodiversität seit dem Aussterben der Dinosaurier. In Panama-Stadt geht heute die CITES-Artenschutzkonferenz zu Ende. Delegierte aus 184 Ländern verhandelten zwei Wochen lang über rund 600 gefährdete Tierarten, die mit dem Washingtoner Artenschutzabkommen CITES vor über mäßigem Handel geschützt werden sollen. Anne Dämmer mit einer ersten Bilanz.
Er wird gejagt wegen seiner kostbaren Stoßzähne aus Elfenbein. Der Waldelefant ist in Gefahr. Wegen Wilderei und Lebensraumverlust steht er auf der roten Liste der bedrohten Arten in der höchsten von drei Gefährdungsstufen. In Afrika werden pro Jahr laut WWF 20.000 Elefanten gewildert. Während vier afrikanische Staaten alle Populationen afrikanischer Elefanten unter strengsten Schutz stellen wollten, forderten andere eine Öffnung des Handels. Der Antrag wurde abgelehnt. Der kommerzielle internationale Handel bleibt verboten. Die Sprecherin der Umweltschutzorganisation WWF, Rebecca Gehrig, begrüßt die Entscheidung. Jegliche Lockerung wäre kontraproduktiv.
Erstmal ist es so, dass der Waldelefant eine Art Gärtner des Waldes ist. Das heißt, er sorgt dafür, dass Gräser und Büsche kleiner bleiben. Das heißt, Bäume haben mehr Licht und mehr Nährstoffe zum Wachsen, können also mehr CO2 speichern. Gleichzeitig wird es aber auch immer trockener und dadurch bekommen Waldelefanten auch immer mehr Probleme, Nahrung zu finden. Sie sind also auch dadurch, aber auch durch Wilderei zum Beispiel, bedroht, was wiederum ja auch heißt, dass sie die Wälder nicht mehr so halten können, dass sie besonders viel CO2 speichern. Das ist also ein Kreislauf, der wird immer schlimmer.
Ein Meilenstein wurde auf der internationalen Artenschutzkonferenz CITES in Panama-Stadt für den Schutz der Haie gelegt. Sie werden wegen ihrer Flossen und ihres Fleisches gejagt. Häufig landen sie aber auch als Beifang im Netz. Der Bestand fast aller Hochseehaie ist in den letzten 50 Jahren um mehr als 70% gesunken. Der neue Schutzstatus sei ein Riesenerfolg, sagt die Sprecherin der Umweltschutzorganisation WWF.
Bei der Entscheidung hatten wir, glaube ich, alle Gänsehaut. Es wurde sich dafür ausgesprochen, dass drei ganze Familien von Haien und Rochen unter den Schutz des CITES-Abkommens aufgenommen werden. Das heißt, man darf sie noch weiter handeln, aber nur, wenn dieser Handel die Bestände nicht gefährdet. Und das ist ein Riesensprung für diese Meerestiere, weil vor der CITES-Konferenz waren nur ungefähr 20% aller gehandelten Hai- und Rochenarten unter dem Schutz von CITES-Abkommen. Jetzt sind es 90. Das ist also ein Riesenfortschritt.
Von dieser Entscheidung ist der Präsident des Fischereiverbandes in Spanien, Javier Granat, nicht begeistert. Der Erhalt der Biodiversität sei zwar essentiell, betont er.
La parte que se le olvida.
Aber den Aspekt, den die Ökologen vergessen, ist, dass es nicht nur um den bloßen Schutz geht, sondern auch um Arbeitsplätze, die Generierung von Wohlstand und darum, dass die Menschen was zum Essen auf dem Tisch haben. Heute geht die internationale Artenschutzkonferenz zu Ende. Für die Sprecherin des WWF war sie ein Erfolg. Nur mit einer breiten Artenvielfalt könne auch die Klimakrise aufgehalten werden.
Anne Dämmer berichtete über die CITES-Konferenz in Panama und, kleine Anmerkung, der Beschluss, bestimmte Haiarten zu schützen, muss heute Nachmittag auf der Konferenz noch formell bestätigt werden. Die Bilanz der Konferenz des Washingtoner Artenschutzabkommens, die den Handel mit bedrohten Arten regelt, fällt also positiv aus. Über 90% aller Hai- und Rochenarten fallen voraussichtlich unter internationalen Artenschutz, was auch Umweltverbände in Südafrika freut. Das Handelsverbot für Nashornhorn bleibt aufrechterhalten. Das wiederum ist im Königreich Eswatini mit Enttäuschung wahrgenommen worden. Namibia wiederum freut sich. Simbabwe hatte beantragt, den Handel mit Elfenbein begrenzt wieder zuzulassen. Und die Reaktionen der Menschen über Beschlüsse zu den wilden Tieren in südlichen Afrika, die sind allgemein sehr gemischt. Ein Bericht von Jana Gent.
Das Spitzmaulnashorn ist eine stark gefährdete Art. Laut der Weltnaturschutzunion gibt es nur noch 3.142 Tiere. Etwas besser steht es ums Breitmaulnashorn, aber die Zahlen sinken. Trotzdem würde das Königreich Eswatini, das frühere Swasiland, gern legal mit den Hörnern handeln. Warum, begründete Tourismusminister Moses Vilakati in einem Statement an die ARD so.
Das Land verfügt über einen riesigen Bestand an Hörnern. Es könnte aber auch eine Lösung dafür sein, dass Nashörner getötet werden, weil sie wie Rinder enthornt werden könnten. Wenn das geschieht, dann würden weniger Nashörner wegen ihrer Hörner gewildert werden.
Naturschutzorganisationen sehen das anders. Sie glauben, dass legaler Handel auch den Schwarzmarkt weiter ankurbeln würde. Mit seinem Antrag ist Eswatini beim Treffen in Panama schon zum dritten Mal gescheitert. Entmutigt ist Ted Riley aber nicht. Er hat die Delegation aus dem Königreich geleitet und übermittelte diese Nachricht.
Wir haben das Ergebnis erwartet, hielten es aber für wichtig, die Debatte am Leben zu erhalten. Die Länder und Blöcke wie die EU und Großbritannien, die das abgelehnt haben, wurden aufgefordert, praktikable Alternativen zum nachdrücklichen Nein vorzuschlagen. Es wurden aber keine vorgelegt.
Namibia hingegen wurde bei der Konferenz in Panama gewährt, dass der Schutzstatus seiner Nashörner gelockert wird. Das Land in Südwestafrika darf künftig lebende Tiere zu Naturschutzzwecken verkaufen, in ihrem natürlichen und historischen Verbreitungsgebiet. Andere Länder in der Region kritisieren, ihre Interessen würden kaum gesehen, Simbabwe oder Botswana etwa. Dort kommt es mitunter zu Konflikten zwischen Menschen und Elefanten. Die Regierung in Simbabwe sagt, in manchen Gegenden gäbe es zu viele Tiere. Der kommerzielle Handel mit Elfenbein bleibt auch nach Panama verboten, obwohl der zuständige Minister Fulton Mangwanya schon im Vorfeld dafür geworben hatte, das zu ändern. Wir haben die Tiere und sie vermehren sich. Wenn sie sich vermehren, können wir sie auch nutzen, wenn es nötig wird. Wir würden sie nachhaltig nutzen, sie wegen des Fleisches jagen. Aber uns sollte auch erlaubt sein, die Stoßzähne zu verkaufen. CITES soll doch den Handel fördern, aber er wird begrenzt. Uns wird nicht erlaubt, Wert aus dem zu schöpfen, was Gott gegeben ist. Freude gibt es aber auch nach der Konferenz über den Handel mit gefährdeten Tierarten. Meeresforscher und Naturschutzverbände in Südafrika sind glücklich über die Entscheidung aus Panama, mehr Hai- und auch Rochenarten unter Schutz zu stellen.
Ein Bericht von Jana Gent. Alle blicken auf Katar wegen der Fußball-Weltmeisterschaft und wegen der großen Hitze, der Wüste. Nicht bekannt ist, dass es im Norden Katars am Rande der Wüste plötzlich grün wird. Mangrovenwälder säumen die katarische Küste. Wer Sehnsucht nach Stille hat oder die Natur liebt, ist hier richtig. Katar aus einer anderen Perspektive, eine Almeling mit einem kleinen Einblick in ein Paradies.
Barfuß läuft Andreas Eberl durch das flache Salzwasser. Seine Füße sinken ein paar Zentimeter tief in den matschigen Grund. In Shorts und T-Shirt bahnt sich der Franke seinen Weg vom sandigen Ufer in Richtung Meer.
Jetzt sieht man hier schon Büsche, Sträucher, kleine Bäumchen. Hier in Katar ist es ein totales Highlight, dass die hier von alleine wachsen, mitten in der Wüste oder am Rande der Wüste, am Meer.
Wo das Wasser ein bisschen tiefer wird, warten schon mehrere Kajaks. Andreas ist mit drei Kumpels nach Katar gereist, zur Fußball-WM. Einige Länderspiele haben sie schon im Stadion gesehen, aber heute machen sie Pause. Im Norden Katars, wo die Halbinsel den Persischen Golf berührt, wachsen Mangroven, Bäume, die im Salzwasser gedeihen. Paddelnd die Natur erkunden, das ist der Plan. Die Mangroven, die das Ufer säumen, sehen aus wie Sträucher. Nicht sehr hoch, dafür dicht gewachsen. Am Ufer entlang geht es bis zu einer Sandbank.
Wie überleben Mangroven in Salzwasser?
Touristenführer Martin aus Kenia zeigt auf die niedrigen Wurzeln, die wie kleine Speere aus dem Sand ragen.
Ich sag euch, wie das funktioniert. Könnt ihr die kleinen Spitzen im Boden sehen? Das sind die Wurzeln der Mangroven. Die Wurzeln der Mangroven sind sehr ungewöhnlich und für die Pflanzen sehr wichtig, weil sie es den Mangroven ermöglichen zu atmen. Außerdem filtern sie das Salz aus dem Wasser, sodass sie nur das Frischwasser aufnehmen. Und so überleben sie.
Ein Trinktütchen Saft für jeden, Dann geht's zurück aufs Wasser. Kurz bevor das letzte Kajak die Sandbank verlässt, legt schon die nächste Gruppe an. 8 junge Frauen in schwarzen Leggings, lockeren Trainingsjacken und Kopftuch.
Wir kommen aus Katar. Es ist so entspannend, weißt du? Also wenn man mal raus will aus der Stadt, dann kommen wir hierher, genießen den Sonnenuntergang und das Wasser.
Fatma ist mit ihren Cousinen unterwegs. Einmal im Jahr treffen sie sich zum Kajaking in den Mangroven, erzählt sie. Vom Lärm der Großstadt oder Aufregung rund um die WM ist hier nichts mehr zu spüren. Ab und zu Vogelzwitschern, sonst nichts.
Anne Almerling aus den Mangrovenwäldern Katars. Angesichts explodierender Preise für Öl und Gas und angesichts der Suche nach klimafreundlichen Alternativen suchen viele Hausbesitzer nach genau diesen. Und weil für Einfamilienhäuser Einzellösungen besonders teuer sind, haben sich die Bewohner der Genossenschaftssiedlung Eichkamp in Berlin zusammengeschlossen, um ihr eigenes Heizwärmenetz zu errichten, unabhängig von Spekulations- und Profitinteressen anderer. Und dabei ist das auch noch umweltfreundlich. Anja Nils hat sich alles angeschaut.
Die gelbe Doppelhaushälfte, die Markus Schuchardt von seinen Eltern geerbt hat, stammt aus den 1920er Jahren. Irgendwann wurde sie zwar mal umgebaut, aber nie gedämmt. Die Kosten für das Heizen mit Öl steigen deshalb derzeit ins Uferlose, trotz aller Sparanstrengungen, klagt Schuchardt.
Das große Wohnzimmer unten, das habe ich also im Winter auf 15 bis 17 Grad und pack mich warm ein. Aber also das Badezimmer ist warm. Aber es sind also immerhin noch 30.000 Kilowattstunden. Und diese 30.000 Kilowattstunden kosten mich diesen Winter 5.000 Euro. Allein die Heizkosten sind eben die 420 Euro pro Monat, nur das Öl. Und ja, und da bin ich also total erfreut darüber, dass es diese Initiative gibt.
Diese Initiative ist die künftige Genossenschaft Nahwärme West der Berliner Eichkamp-Siedlung. Die Siedlung besteht aus ca. 500 hauptsächlich älteren Einfamilienhäusern im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zwischen Awus und Grunewald. Statt mit individuellen Öl- und Gasheizungen wollen viele Eigenheimbesitzer ihre Wärme nun durch zentrale Hochleistungswärmepumpen erzeugen, sagt Rainer Wild, der ehemalige Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, und zeigt auf einen Parkplatz am Rande der Siedlung. Genau hier soll das künftige Heizhaus stehen.
Von hier aus werden dann die Rohre gelegt und das ist sozusagen der Kern des Systems einer gemeinschaftlichen Wärmeversorgung.
Die geplanten Hochleistungswärmepumpen im Heizhaus sollen das Wasser dann auf eine Temperatur von 65 Grad erwärmen und in die Heizkörper der Häuser befördern, erklärt Markus Schuchardt. Er ist als Ingenieur für die technische Umsetzung zuständig.
Diese Wärmepumpe wird also betrieben werden mit Strom aus dem Netz. Wir werden dazu also echten Ökostrom nutzen. Diese Wärmepumpe, die hat also einen Motor, der einen Kompressor antreibt und der pumpt ein Kältemittel um. Und dieses Kältemittel wird also verdichtet und durch eine kleine Düse wird es versprüht. Also man sprüht das Kältemittel nicht in die Luft, sondern man sprüht es in einen Wärmetauscher hinein und der wird an der Oberfläche kalt und nimmt dann die Wärme aus der Umgebungsluft auf. Und in diesem Kreisprozess wird dann diese aufgenommene Wärme in der Wärmepumpe abgegeben an das Heizwasser.
Das Prinzip einer Luftwärmepumpe. Die Nutzung von Erdwärme mit Wasserkreislauf sei in der Siedlung wegen einer Grundwasserverseuchung nicht möglich, andere Systeme weniger effizient. Solange die Häuser nicht gedämmt sind, muss im Winter wohl zu einem Drittel zusätzlich auch noch mit Biomasse, also Hackschnitzeln, geheizt werden, meint die freiberufliche Sanierungsmanagerin Sabine Dreves. Langfristig sei das Ganze aber der Einstieg in eine brennstofffreie Wärme.
Aber wir rechnen eigentlich damit, dass in einem Zeitraum von circa 20 Jahren viele Leute auch ihre Häuser sanieren und dann eben weniger Wärme brauchen und dann kann man die Temperaturen auch absenken und braucht dann weniger Biomasse. Also diese ganze Transformation, das ist eigentlich genau das, was die Bundesregierung jetzt versucht anzuschieben.
Und deshalb wird Sabine Dreves Arbeit für das Projekt auch vom zuständigen Bezirksamt finanziert, genauso wie nötige Gutachten oder Machbarkeitsstudien. Das geplante Heizwärmenetz soll durch eine Genossenschaft der Anwohner und Nutzer errichtet und betrieben werden, nicht von einem kommerziellen Energieversorger.
Man ist auf der sicheren Seite, weil man hat einen Betreiber, der nicht profitorientiert ist. Das ist ja der Vorteil, dass man auch Preisvorteile dann an die Kunden, die ja gleichzeitig auch Genossinnen sind, dann weitergibt. Und das ist eben auch relativ sicher gegenüber Preissteigerungen, auf jeden Fall gegen willkürliche Preissteigerungen, das auf jeden Fall.
Allein der Bau der Anlage wird ca. 7 Millionen Euro kosten. Wenn auch die öffentlichen Schulen in der Siedlung von der autonomen Wärmeversorgung profitieren, könnte das auch die Finanzierung erleichtern. Außerdem fördert das neue Bundesprogramm Effiziente Wärmenetze Projekte wie dieses. Für die einzelnen Hauseigentümer verbleiben laut Kalkulation je 12.000 Euro Anschlusskosten und ungefähr 16 Cent pro Kilowattstunde Energie. Das sei zwar erstmal genauso viel, wie er jetzt für Öl bezahlt habe, sagt Markus Schuchert, aber angesichts der noch viel höheren und derzeit völlig unkalkulierbaren Gaspreise nun eine echte Alternative.
Diese unsäglichen weltpolitischen Ereignisse haben uns natürlich einen starken Schub gegeben, weil wir natürlich jetzt mit unseren Preisen konkurrenzfähig sind. Das war vorher nicht ganz der Fall. Weil mein Nachbar hat zu mir gesagt, so, ich kriege mein Gas für 4 Cent die Kilowattstunde, ich mache da bei euch nicht mit.
Über 100 Anwohner der Eichkamp-Siedlung wollen inzwischen mitmachen. Dabei entstand die Idee für das autonome eigene Heizwärmenetz schon vor 10 Jahren, vor allem aus ökologischen Gründen. Es spare gegenüber dem jetzigen Zustand 98% CO2. Das sind 1000 Tonnen CO2 jährlich, sagt Rainer Wild. Erst jetzt sei die Zeit aber auch aus ökonomischen und politischen Gründen reif für das Projekt. Denn ab 2024 müssten neue Heizanlagen mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden.
Und das ist ja ein Impuls. Und der kommt nur, weil man gesagt hat, ab dann dürft ihr keine Gasbrennwerttechnik mehr alleine einsetzen. Ob das realistisch ist, sei dahingestellt. Aber es hat auf jeden Fall ausgelöst, dass viele Menschen darüber nachdenken, wie machen sie das.
Wenn Materialknappheit, Lieferengpässe, Stau in der Verwaltung und Arbeitskräftemangel den künftigen Genossen keinen Strich durch die Rechnung machen, sollen ab 2025 umweltfreundliche Großwärmepumpen für die Heizenergie der Eichkampfsiedlung sorgen.
Gemeinsam wird's billiger, aus der Berliner Eichkampfsiedlung Anja Nils. Erinnern Sie sich noch ans Frühjahr? Auf einmal gab es kein Speiseöl mehr. Damals war eine wilde Mischung an Ursachen im Spiel, gestörte Lieferketten durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine, Menschen, die Speiseöl horteten und einige sollen es sogar in ihre Autotanks gefüllt haben. Inzwischen hat sich in den Geschäften des Lebensmitteleinzelhandels die Situation weitgehend normalisiert. Fast alle Speiseöle sind wieder erhältlich, bis auf Distelöl. Das fällt oder ist eher im hochpreisigen Bio-Varianten zu bekommen? Warum? Dieser Frage ist Daniela Siebert nachgegangen.
Es gibt viele Gründe, warum Distelöl in der Küche eine Bereicherung ist. Es ist geschmacksneutral. Wegen seiner außergewöhnlich vielen mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist es besonders gesund. Und bis Jahresbeginn war es auch verhältnismäßig preisgünstig zu bekommen. Doch seit Monaten ist es in vielen Geschäften ausverkauft. Anders als bei anderen Speiseölen scheint sich hier die Versorgungssituation nicht normalisiert zu haben. Warum? Dazu geben weder Edeka noch Rewe auf Nachfrage Auskunft. Kaufland schreibt, Distelöl sei in seinen Filialen, Zitat, derzeit gut verfügbar. Lidl geht auf die Frage nach Distelöl überhaupt nicht ein, sondern antwortet nur pauschal zur Warenversorgung.
Lediglich bei einzelnen Produkten kann es zu Lieferverzögerungen kommen.
Großhändler Metro meldet zu seinem Distelölangebot weder Knappheit noch sonstige Auffälligkeiten. In seinem Online-Katalog findet man es jedoch nicht ohne weiteres. Doch ein paar Fachleute, die die Lieferketten kennen, benennen Gründe, warum Distelöl vielerorts verschollen ist. Grundsätzlich sei der Verbrauch von Distelöl in Deutschland seit Jahren rückläufig, beobachtet Helmut Spohn, Vertriebsleiter bei Brendle. Seine Firma in Empfingen gehört zu den wenigen deutschen Herstellern, die bundesweit Distelöl verkaufen. Anders als in der ersten Jahreshälfte sei Horten durch die Konsumenten jetzt kein Grund mehr für leere Distelölregale in den Geschäften. Die Auslieferungsmengen seien wieder angestiegen, allerdings hätten sich die Lieferketten noch nicht ganz so schnell und gründlich normalisiert wie beim Raps- und Sonnenblumenöl, erklärt Helmut Spohn. Hinzu kommt, das Distelöl, das wieder im Regal steht, ist deutlich teurer als zu Jahresbeginn. Schuld seien schlechte Ernten in Südamerika, vor allem in Argentinien, die hohen Frachtkosten und der ungünstige Wechselkurs von Euro zu US-Dollar, so Helmut Spohn. Fabio Stützelberger sieht noch ganz andere Faktoren im Spiel. Er arbeitet bei der Firma Ulrich, einem mittelständischen Rohstoffhändler in Eresing, der auch Distelöl im Angebot hat. Zum einen seien die Ukraine, Russland und Kasachstan wichtige Anbaugebiete. Regionen also, in denen sich mindestens gestörte Transportwege, teilweise sogar auch Kriegshandlungen auswirken. Auf ihrer Internetseite schreibt die Firma, Zitat,
2019 kam mit 23.000 Tonnen Über die Hälfte der 45.000 Tonnen Weltexporte Distelöl aus der Ukraine. Die USA lieferten knapp 16.000.
Weitere wichtige Herkunftsländer sind demnach Mexiko, Polen, Indien und auch Deutschland. Bei Distelöl gäbe es gerade besonders lange Lieferzeiten, sagt Fabio Stützelberger. Seine Firma verkauft derzeit in Italien hergestelltes Distelöl. Ein großer Teil der Distelölproduktion werde aber auch gar nicht zum menschlichen Verzehr angeboten, sondern in der Tierfütterung verwendet, so der Vertriebsassistent. Ein anderer Großhändler von Distelöl teilt mit, man liefere kaum in den Lebensmittelbereich, sondern eher in die Industrie für technische Verwendungszwecke. Für KonsumentInnen, die derzeit auf der Suche nach Distelöl sind, sei es zum Kochen oder für die kalte Küche, bleibt also vorerst nur der Griff zu den hochpreisigeren Bio-Varianten, der Umstieg auf andere Öle oder der Weg zu jenen Anbietern, die noch Distelöl im Angebot haben.
Daniela Siebert war auf der Suche nach Distelöl.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer beginnt schlecht zu hören, der greift auf Hörgeräte zurück. Doch obwohl viele Leistungen rund um die Hörhilfen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, empfehlen Akustiker oft eine zusätzliche Versicherung. Wie viel Sinn macht die? Annika Jensen hat für den Verbrauchertipp nachgefragt.
Ein Hörgerät kann mit erheblichen Kosten verbunden sein. Viele davon werden allerdings von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Dennoch empfehlen viele Akustiker ihren Kunden eine zusätzliche Hörgeräteversicherung. Auch Birger Barlow aus Schwabstedt bei Husum hat sich bei seinem ersten Gerät abgesichert.
Ja, ich habe schon gut 10 Jahre ein Hörgerät. Damals habe ich aus Unsicherheit, weil es ja alles für mich neu war, eine Versicherung abgeschlossen, die mir so ein Rundum-Sorglos-Paket gewährleistete, auch mit Batterien für den Betrieb und kleine Reparaturen.
Nachdem der heute 64-Jährige seine Erfahrungen gesammelt hatte, entschied er sich bei seiner Extraversicherung um.
Beim zweiten Hörgerät habe ich dann darauf verzichtet, weil sich das dann so nicht rechnet.
Mit dieser Sichtweise ist er nicht allein. Julia Böhne vom Bund der Versicherten.
Oftmals lohnt sich eine Hörgeräteversicherung nicht, vor allem für Patienten, die über ihre Krankenkasse die volle Kostenhöhe erstattet bekommen, also das Kassenmodell nehmen, lohnt sich eine solche Absicherung nicht. Denn die Kassen leisten auch eine Pauschale, in der Reparaturen und die Wartung mit beinhaltet sind. Außerdem haben gesetzlich Versicherte auch alle 6 Jahre einen Anspruch auf eine Folgeversorgung. Und darüber hinaus, auch wenn sich währenddessen innerhalb dieser 6 Jahre das Hören verschlechtert, können Sie auch vorher schon natürlich ein besseres Hörgerät beantragen bei Ihrer Krankenkasse.
Den Verlust des Gerätes, das häufigste Verkaufsargument für eine Hörgeräteversicherung, decken Krankenkassen oft ebenfalls ab. Zwar sei das keine Standardleistung, doch die Kassen würden sich kulant zeigen, so Böhne. Die Hörgeräteversicherungen richten sich übrigens vor allem an gesetzlich Versicherte.
Bei den privaten Versicherungen sind die Bedingungen sehr, sehr unterschiedlich, was die Hilfsmittel angeht, und dazu gehören eben auch Hörgeräte.
Neben den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen greifen auch die Privathaftpflichtversicherung, falls eine andere Person den Schaden am Gerät verursacht hat, die Herstellergarantie, die der Verbraucher dazu kaufen kann, und die Gewährleistung des Händlers. Unter Umständen zahlt auch die Hausratsversicherung, wenn Ereignisse wie Feuer, Sturm oder Einbruch den Verlust verursacht haben. Eine extra Hörgeräteversicherung würde dann greifen, wenn all diese Absicherungen, falls möglich, geltend gemacht wurden.
Die Hörgeräteversicherung übernimmt die Beschädigung, den Bruch und die Zerstörung der Hörgeräte, Schäden aufgrund von Bedienfehlern oder weil es unsachgemäße Handhabung vorliegt, Schäden durch Wasser oder Feuchtigkeit, Verlust oder Diebstahl der Geräte. Außerdem auch noch Kosten für Zubehör wie Schläuche und Otoplastiken.
Die meisten solcher Versicherungen haben eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren. Die Prämien liegen für die gesamte Zeit zwischen 70 und 550 Euro für ein Gerät mit einem Wert von bis zu 1.500 Euro.
Ein Nachteil der Hörgeräteversicherung ist auf jeden Fall, dass sie nur einen Teil der Kosten übernimmt. Und viele erstatten auch nur den Zeitwert. Das bedeutet, dass man nicht den Wert erstattet bekommt, den das Hörgerät zu Beginn, also zur Anschaffung, wert war, sondern nur den Geldwert des Hörgeräts zum Zeitpunkt des Schadens.
Böhne empfiehlt, statt einer Extraversicherung
eine finanzielle Rücklage zu bilden für eben Schadensfälle und natürlich auch möglichst pfleglich mit dem Hörgerät umzugehen.
Der Verbrauchertipp von Annette Jensen, den gibt's auch auf deutschlandfunk.de und in der DLF Audiothek. Das Bürgergeld ist jetzt von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Einzelheiten ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.